Warst du schon?
Ja.
Ah, gut.
Heute blubbert es irgendwie eher, als dass es knistert.
Das stimmt. Ist aber trotzdem ein Kamin. Aber da hört man, dass der Kamin im Glas ist.
Ja, dass es schon fast leer ist. Man hört schon, wenn man dagegen klopft, ganz viel Glas. Da macht es nicht so tuk, 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 sondern richtig gläsern.
Der Kamin im Glas, das könnte man mal so eine Buchreihe oder sowas.
Der Kamin im Glas klingt eher nach Kurzgeschichte von Peter Handke, wenn du mich fragst.
Okay, das könnte auch sein.
Ja.
Ja, hallo.
Hallo, genau.
Herzlich willkommen zum Podcast.
Literaturbetrachtungen Ende.
Ich glaube, es ist unser Podcast Nummer 36 übrigens, wollte ich mal erwähnt haben.
Ja, und also wir haben ganz schön aufgeholt, ne? Wenn ich überlege, wie weit die ersten alles so auseinander waren.
Ja, ja, also seit 3 Monaten oder so haben wir ganz schön aufgeholt.
Es liegt natürlich auch am gemischten Doppel.
Genau.
Bei ohrfunk.de, da kann man diesen Podcast nämlich nachhören. Also das ist jetzt natürlich Quatsch, einen Podcast nachzuhören. Aber ja, irgendwie muss man es ja loswerden.
Dann kann man ja noch andere Sachen hören.
Genau, da kommt ja noch mehr vor im gemischten Doppel. Donnerstags von 18 bis 19 Uhr und freitags in der Wiederholung von 9 bis 10. Jo.
Es gibt noch ein anderes gemischtes Doppel, auch noch mal erwähnt.
Genau, am Dienstag von 18 bis 19 Uhr und mittwochs von 9 bis 10.
Mit Anja und Rainer Damerius.
Und eigentlich sind wir ja nur gemeinsam unausstehlich, wenn man es ganz genau nimmt. Ne?
Ja, ja, bevor wir jetzt anfangen, also ich muss mal gerade kurz was loswerden, weil ich bin gerade so wieder mal so richtig so down.
Oh je.
Muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich beobachte ja die Politik und so. Damit leite ich dann auch zu einem Thema ein, was du auch hast. Aber erstmal, ich habe die Wahlen in Frankreich verfolgt. Es gibt ja eine Neuauflage der Stichwahl von 2017 mit Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. 2017 war eigentlich von vornherein klar, dass Macron das gewinnen würde. Diesmal nicht. Und das liegt unter anderem daran, dass in Frankreich die sogenannten großen Parteien, die Volksparteien, alle unter 5% gekommen sind.
Meine
unter
Güte.
5%.
Eieiei.
Und dass sowohl die Sozialisten als auch die Konservativen, also diese üblichen Volksparteien, dass die jetzt um ihre Existenz, ich meine wirklich ihre Existenz, fürchten müssen.
Aber dann lass mich doch mal dumm fragen, von welcher Partei ist Macron?
Von,
ich dachte immer, der wäre so ein etablierter.
Nation de Marche oder En Marche oder so ähnlich heißt die. Das ist eine sogenannte liberale Partei, vielleicht vergleichbar mit der FDP von Mark Rutte. Eher ein rechtsliberaler Kurs, also ein eher den Konservativen zugeneigter Wirtschaft, extrem wirtschaftsliberaler Kurs, also Kapitalismus im Endstadium.
Und den Eindruck hatte ich gar nicht so von ihm, okay.
Ja, ja, doch, das ist so, ganz klar. Also Sozialstaat ist nicht so seine starke Seite. Er hat es allerdings geschafft, deshalb ist das noch ein bisschen verdeckt. Er hat es ein bisschen geschafft, die Wirtschaft am Laufen zu halten, mit guten Deals. Und deshalb geht es noch, aber wir haben in Frankreich knapp 50% Extremisten. So. Das heißt, wir dürfen gespannt sein auf die Wahl am 24. April. Und dazu passt eine Allensbach-Umfrage in Deutschland. In Deutschland sind 31%, 28% im Westen, 45% im Osten. Der Meinung, wir leben nicht in einer Demokratie und das System müsse gewaltig geändert werden.
Mhm.
Das sind die Anhänger der Rechtsextremen. Also aus deren Pool speist sich das.
Aber die wollen doch auch nicht zurück zu einer Demokratie.
Ja, aber für sie nennen das so. Ja, das klar, sie wollen, offiziell wollen sie natürlich Demokratie. Das sagen ja alle. Aber aus dieser Ecke kommt das.
Naja, also sie werden ja nicht umsonst zum Teil als verfassungsfeindlich eingestuft, weil sie eben keine Demokratie...
Aber sie sagen es. Darum geht es doch nur. Es geht ja darum, dass Sie auf die Frage geantwortet haben, wir leben nicht in einer Demokratie, sie muss wiederhergestellt werden. Und zwar nach unseren Vorstellungen. Ne? So. Also, wiederhergestellt oder hergestellt. 31% in Deutschland. Das wird immer mehr. Nicht alle machen das an der Wahlurne dann. Das ist so. Viele gehen vielleicht gar nicht wählen. Ja. Aber das ist, das hat die Politik heute sehr erschreckt. Nur übertroffen von dem jetzt doch erfolgten Rücktritt von Bundesfamilienministerin
Nein.
Anne Spiegel. Doch.
Die ist wirklich zurückgetreten.
Die ist heute wirklich zurückgetreten.
Oh, das kotzt mich so an.
Ja, da wollte ich dir nämlich, das wollte ich dir sagen, dass sie zurückgetreten ist.
Oh nee, also ich bin, seit ich davon gehört habe, dass diese Rücktrittsforderungen von Merz und Konsorten erfolgt sind, so unglaublich zornig, wie ich glaube ich über was Innenpolitisches schon wirklich lange nicht mehr war.
Und warum bist du so zornig?
Ja, warum bin ich so zornig? Also... Die Dame hat während der Flutkatastrophe als als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz hat sie Urlaub gemacht mit ihrer Familie in Frankreich 4 Wochen. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin, die hat ihren Geburtstag auf Malle gefeiert im großen Kreis, zusätzlich noch in Corona-Zeiten, ist allerdings auch zurückgetreten.
Das war in Nordrhein-Westfalen.
Das war in Nordrhein-Westfalen. Aber ich bin der Meinung, diese beiden Fälle kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich finde, es zeigt eine Tendenz. Da ist eine Frau, die pflegt ihren Mann. Also sie pflegt ihn vielleicht nicht, das wird nicht genau gesagt. Aber der hat vor 2 Jahren einen Schlaganfall gehabt und hat sicherlich viele gesundheitliche Einschränkungen, die den Alltag eines Menschen massiv verändern, auch eines Angehörigen, einer Ehefrau. Sie hat 4 Kinder. Sie hat genauso wie andere Familien in Corona mit diesen Kindern einfach eine ganze Menge durchgemacht und sie hat Politik gemacht, sie hat versucht einfach da zu sein als gewählte Person für ihr Bundesland und dafür kriegt sie jetzt die Watsche, dass sie 4 Wochen in Urlaub war. Also ich finde, dass solche Dinge immer auf dem Rücken von Leuten ausgetragen werden, die eigentlich an der Grenze sind, während sie hier für uns den Kopf hinhalten, während solche Leute wie Merz, Konsorten oder überhaupt der Hauptteil der männlichen Kollegen über Rücktritt wahrscheinlich überhaupt nicht nachdächten, geschweige denn sich so ausziehen würden vor der Bevölkerung wie und vor dem Bundestag, wie Frau Spiegel das gemacht hat, indem sie das alles so offengelegt und beschrieben hat. Also ich finde, boah, nee, und jetzt ist sie zurückgetreten, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das insgesamt so katastrophal, wie Merz und die CDU jetzt alles, was sie selbst verursacht haben und womit jetzt die neue Regierung nicht auf Anhieb klarkommt, in den Dreck ziehen, was an neuen Sachen gemacht wird, was ausprobiert wird, was wesentlich transparenter dargelegt wird als zu ihrer eigenen Regierungszeit. Und ja, ich fürchte eben einfach auch, dass sowas in Deutschland funktioniert. Es ist so schön leicht, Wellen zu machen und alle zerreißen sich mal. Die neue Regierung ist ja auch nicht besser als die alte und die da oben machen doch eh, was sie wollen. Ich höre das schon wieder, diesen Chor. Ja, und
passt genau zu diesen 31.
Das kotzt mich so an, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin so sauer, ja. Und das ist auch nicht zuletzt auch das etwas, was sehr oft Frauen trifft. Ob es Frau Käßmann ist, ja, die wegen der Führerscheinsache damals ihr Amt aufgegeben hat, oder jetzt Frau Spiegel. Frauen ziehen Konsequenzen und auf der einen Seite kann man sagen, ja, das ist doch gut, dass es solche redlichen Menschen hier auch noch gibt. Nur auf der anderen Seite können die Unredlichen auf ihrem Arsch sitzen bleiben und ihre Jobs bis Ultimo ausüben. Und boah, nee, also ich weiß, das war jetzt nicht besonders gesittet ausgedrückt, aber also das macht mich mal wirklich richtig, richtig zornig. Und ja, genau.
Also erstmal würde ich gerne ergänzen, du hast dann natürlich auf der anderen Seite eben, genau, du hast gesagt, Merz und Konsorten, ja klar, diese ganzen mit ihren Maskendeals, mit den Freundschaften zu Diktatoren,
ja,
all das. Ja,
die das bleiben kostet alle die alles nichts, die bleiben genau auf ihren Ämtern sitzen,
genau.
Bankvorstände, Firmenvorstände,
aber
die alles in Sand setzen, die genau, bleiben die da sitzen, ja.
Leute. Und von der SPD auch Gerhard Schröder zu erwähnen, also der bleibt natürlich auch, wo er ist. So, aber jetzt muss ich doch, also so blöd das ist, aber ich muss doch ein bisschen Salz in die Suppe gießen, weil, also ich stimme natürlich völlig zu, die Anne Spiegel war überfordert. Ja, das ist mit ihrer familiären Situation und der Situation.
Ja, vor allem, warum kommen Sie jetzt Kinder, damit?
Ja, pass auf, ja, das ist genau der Punkt, worauf ich letztendlich hinaus muss. Sie hat versucht, das zu verheimlichen. Der Punkt, das ist das eine. Und der Punkt ist auch, also wenn sie sich zu diesem Zeitpunkt so überfordert gefühlt hat, dann wäre genau dann der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, Leute, das funktioniert nicht. Ich muss Auszeit mit meiner Familie nehmen. Denn sie hat gestern in ihrem Statement gesagt, ich versuchte mit meiner Familie zu retten, was noch zu retten war. Also diese Ehrlichkeit, dieses sich ausziehen, du hast recht, das ist bewundernswert, aber der richtige Zeitpunkt dafür wäre genau da gewesen, wo sie diesen Urlaub unbedingt gebraucht hat und alle hätten ihr also Respekt zollen müssen.
Ja, und da sind wir wieder bei einem Buch, was wir, glaube ich, hier im Podcast schon mal besprochen haben, ne?
Welches?
Dieses Alleiner kannst du gar nicht sein.
Alleiner kannst du gar nicht. Wir haben mal darüber gesprochen, ja.
Also, wo es darum geht, wie Politiker an ihrer Macht kleben oder Schwierigkeiten haben, loszulassen, Probleme haben, die richtigen Augenblicke zu erkennen und so weiter. Das hat ja auch alles Gründe, ja.
Es kommt aber noch was hinzu. Es stimmt, also sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, habe ich während dieses Urlaubs über elektronische Medien an Kabinettssitzungen teilgenommen. Es ist inzwischen raus. Ja, sie war verfügbar, wenn es notwendig war. Das stimmt. Sie konnte sich selber nicht mehr genau daran erinnern.
Muss aber wirklich ganz
da
schön.
Da sieht man auch, wie heftig
ganz das ganz schön war. Überfordert gewesen sein.
Aber.
Ja, dann hast du natürlich schon recht. Dann
aber.
Muss man
aber,
eigentlich.
Es kommt, noch hin, ja, es kommt noch hinzu, dass sie in ihren Statements zwar ihre persönliche Situation erklärt hat, und, aber kein Wort fand für, sagen wir mal, die Opfer der Flutkatastrophe, die wirklich ins Nichts geschaut haben zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also sie hat nicht gesagt, tut mir leid, eigentlich hätte ich entweder da sein oder gehen müssen. Ja? Ihr habt ins Nichts geschaut, ihr habt alles verloren und natürlich die Millionen anderer Kinder auch, die nicht in den Urlaub fahren
konnten
und nach der Flutkatastrophe schon gar nicht.
Das habe ich natürlich auch gedacht. Also ja? Wie viele Familien leiden unter Corona und können
sie als,
nicht
als,
einfach in Urlaub fahren.
Das genau, und sie als Verantwortliche hätte das zumindest mit sagen müssen, also mit in Betracht ziehen müssen, auch bei ihrem Statement. Ja. Und das hat sie auch nicht getan. Und da kommen wir tatsächlich, das ist genau das, was du gerade sagst, dieses Starren auf die Macht, dieses Festhalten an der Politik, wenn man einmal an einem bestimmten Punkt ist.
Sich vielleicht auch unentbehrlich fühlen, obwohl man eigentlich gar nichts mehr leisten kann zu irgendeinem Thema, weil man einfach durch ist, ja?
Ja.
Ja, schwer zu beurteilen.
Also meine Sympathie hat sie trotzdem.
Also die andere Seite hat mich einfach auch maßlos aufgeregt, wie das ausgeschlachtet wird.
Ja.
Wie die sich draufstürzen, wie die Aasgeier, ja, die da ihren, wie heißt dieser Chile-Club da? Nein, wie heißt der?
Andenpakt.
Andenpakt, ja. Die Männer, die sich da zusammentun und da irgendwie, ja nicht mal Hinterzimmerpolitik machen, irgendwie schon, weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt nennen soll.
Ja, Lobbyismus und gegenseitige Machtzuteilung, wenn
es irgendwie geht. Und schachern da und spielen da rum mit dem, was wir gewählt haben. Und die stellen sich dann da so hin, ja. Und wie gesagt, ich sehe das im ganzen Kontext. Also die lauern ja nur darauf, dass irgendwas verkehrt läuft, wie der Lauterbach jetzt mit seinem Rückzieher, was die...
Karl Lauterbach.
Was die...
eigener Podcast wird. Was die Impfpflicht...
Was die, nein, nicht die Impfpflicht, nein, sondern die Quarantänezeiten betrifft. Ja, genau. Also... Und ich finde immer noch, ich persönlich finde immer noch, dass sie es besser machen als die Vorgänger.
Finde ich auch.
Und vor allem transparenter.
Ja, genau.
Und sie haben ja auch echt ein ordentliches Chaos hinterlassen bekommen. So, das musste mal gesagt werden.
Musste. Du hast eben einen Namen erwähnt, über den du eigentlich auch sprechen wolltest, nämlich Margot Käßmann.
Ja, wobei, das war letzte Woche alles irgendwie auch noch eindeutiger, das Thema. Reden wir darüber, welche friedlichen Methoden gibt es noch, den Krieg zu verhindern oder zu stoppen, oder gibt es das überhaupt noch oder kann das überhaupt nur für die Zukunft gelten? Wir haben das ja auch kurz angeschnitten. Die Rede ist von Margot Käßmann und dem Appell, den sie unter anderem unterzeichnet hat, gegen die massive Aufrüstung, die derzeit so herrscht. Und da wird ja alles auch immer unüberschaubarer. Wer verdient an so etwas und welche Embargen? Embargos sind möglich, welche nicht. Also ich tue mich bei dem Thema jetzt ziemlich schwer, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte ursprünglich ja nur an diesen Appell gedacht und an die Frage, ob wirklich überhaupt zu wenig über friedliche Lösungen nachgedacht wird.
Ja, das
war mein Ansatz.
Ja, das ist ja auch ein interessantes Thema. Weil, ist das so? Also wird darüber zu wenig nachgedacht? Also es hat dir ja erstmal eingeleuchtet, oder?
Also es hat mir schon in dem Moment eigentlich nicht für diesen Krieg eingeleuchtet, weil der Gedanke ist natürlich schön, Frieden schaffen ohne Waffen. Aber wie soll es gehen? Denn er hat ja erstmal Waffen und dann kam ja auch Butscha. Mhm. Ja, das war ja auch noch danach.
War danach, ja.
Und irgendwann kommt ja dann ein Punkt, wo man eigentlich wirklich gar nicht anders kann, als einzugreifen. Nur die Frage ist halt wirklich, sind die Waffen da das sinnvoll und was könnte es sonst sein? Es gibt so viele Kriege, die durch Waffenverkäufe gestreckt und gestreckt und gestreckt werden, sei es im Jemen oder sei es in Syrien. Und da gibt es noch mehr. Ich bin gespannt auf einen Roman von einer Frau, die 20 Jahre als Kriegsreporterin gearbeitet hat. Das werde ich mir sicherlich zulegen und auch lesen. Vielleicht hast du ja Lust mitzulesen.
Klar.
Und die das auch genauer beschreibt, was wir mit unseren westlichen Angeboten eigentlich tatsächlich bewirken oder auch nicht bewirken in den Kriegen anderer Leute. Tja, ich finde ja keine
dann,
Antwort.
Aber meinst du, sie wären ohne die Waffenverkäufe schneller zu Ende und wäre es dann besser?
Zumindest könnte ich mir die Möglichkeit vorstellen, weil ich meine, na klar. Dann gewinnt auf jeden Fall der von vornherein mehr Waffen hat. Und es mag jemand sein, der uns überhaupt nicht gefällt. Das ist natürlich möglich. Andererseits verhindert das eine große Anzahl an toten Menschen. Also wie soll man darüber denken?
Ja.
Man kann ja die Welt auch nicht den Taliban überlassen, nur damit weniger sterben. Oder kann man das doch? Oder muss man das doch? Oder also das sind echt Fragen, die ich nur ganz schwer beantworten kann.
Habe ich ein Problem mit.
Ich auch, natürlich.
Ja. Weil wenn sie die Macht haben, bringen sie auch wieder Leute.
Ja, aber andererseits, was hat es geholfen?
Na, in diesem Falle nichts.
Es hat gar nichts geholfen. Und jetzt bringen sie nicht unbedingt mehr Leute um die Taliban, nur sie...
Also sie bringen ganz schön viele um wieder, ja.
Sie haben halt ein Regime aufgebaut und je mehr sie ihre Macht festigen, desto friedlicher, in Anführungsstrichen, wird es dort vermutlich zugehen, weil die Leute Angst haben, weil keiner mehr getötet wird. Aber das ist natürlich keine Lösung.
Nee, und vor allem stimmt es nicht. Also die Taliban haben damals schon, auch als keiner mehr aufbegehrt hat, Leute getötet, die, sagen wir, in den Augen der Menschen, die dort die Straßen patrouillieren, ganz unabhängig, ob es tatsächlich so war oder nicht, Verstöße gegen das islamische Sittengesetz begangen.
Ja, die Frage ist, ob die Zahl der Opfer so hoch wäre wie in einem Krieg.
Vielleicht nicht, aber es ging um zig pro Tag. Also das war halt schon...
Ich will dem auch nicht das Wort reden. Ich will nur sagen, es ist furchtbar schwer, dazu eine klare, deutliche Meinung zu haben. Mhm. Auch wenn jetzt zum Beispiel die Belarussen, die jetzt halt sozusagen als Zwischenstopp für die Russen gelten, als Durchfahrtsland sozusagen.
Durchmarschland.
Durchmarschland, wenn die jetzt sagen, Leute, wir haben so lange um Hilfe gerufen, damit ihr uns helft, frei zu werden und uns selbst unabhängig zu machen. Und jetzt werden wir zu Mittätern, ja, und werden auch so behandelt.
Ja, das Problem ist halt, dass die belarussische Regierung mitmacht. Ja, das ist halt...
Gegen also, die ja lange, lange, lange demonstriert wird. Das stimmt schon. Ich habe immer wieder ein WDR-5 überall da Beiträge gehört. Und die sagen jetzt halt auch, ja, Solidarität ist eine Sache, aber die hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Es ist leicht zu sagen, ihr seid arme Säcke und ach, das tut uns leid. Aber wenn nichts passiert, dann...
Ja, wir hätten auch da... Ja, klar, sie sagen, jetzt hättet ihr doch... Aber wem hätte man Waffen liefern sollen?
Es ja, oder gab, Geld, um Initiativen zu... Oder mehr...
das kriegst du ja nicht
nein, also die sagen vor allem, man hätte ihnen mehr Aufmerksamkeit
ja, gut, in Europa. Die hatten sie
mehr vernünftige Frage. Aufmerksamkeit. Also die sagen ja ganz klar, es ist immer nur ein ganz bestimmtes Bild transportiert worden und wir sind wenig gefragt worden, ja, und wenig, also der Westen hatte seine Meinung zu uns und, also ich weiß nicht, wie viele das sagen, aber solche Beiträge habe ich jetzt in letzter Zeit oft gehört. Also, also die haben gar nicht unbedingt von Waffen gesprochen.
Nee, hätte wäre auch nicht gegangen an wen.
Nee, deswegen, da ging es um andere Arten von Hilfe und das ist ja das, was Frau Käßmann auch meinte, aber was eben auch nur im Vorfeld von solchen Kriegen passieren kann und auch nur als konzertierte Aktion von allem. Schaffen wir ein Klima, eine Gesellschaft, eine EU, ein Bündnis, das es überhaupt ermöglicht, durch Bildung, durch, ja, was wäre da noch nötig? Durch Aufklärung, durch
Vorleben eigentlich, aber das
Vorleben.
Ist,
ja. Ja gut, nun haben wir ja keinen Krieg vorgelebt, wir haben hier ja schon ewig keinen mehr.
Ja.
Aber durch, ja, durch wirtschaftlich, also durch Werte auch, ja. Ich weiß es auch nicht. Es wirkt alles ziemlich unsortiert bei mir und das wirkt es zurecht, weil das ist es
das
auch.
Das ist es auch.
Ich komme mir gerade vor, wie die Frau am Stammtisch, nur dass nicht wie du mal in deinem Blog geschrieben hast, über mich jetzt auch noch Herr Koch dabei sitzt. Roland Koch wohlgemerkt. Also da muss ich halt sagen, das ist heute nicht so. Aber ich fühle mich genauso uninformiert und genauso vor mich hinschwatzend wie jemand am Stammtisch. Aber einfach, weil mich das Thema bewegt und ich keine Lösungen habe.
Ich glaube, das liegt fürchterlich daran, dass es keine Lösungen gibt, also keine befriedigenden Lösungen im Moment. Ich glaube, dass, also ich bin ja mittlerweile sehr, sehr pessimistisch, was die Zukunft angeht. Was wir versuchen können.
Also allgemein ist, jetzt oder Ukraine-Krieg oder wovon sprichst du gerade?
Ja, das versuche ich gerade zu sagen. Also, ich meine das allgemein. Ich meine das sowohl in Bezug auf Europa, unser sogenanntes Bündnis, unsere Demokratie, unsere Werte, davon hatten wir es gerade. Und Russland-Ukraine-Krieg, der Vormarsch der Diktatoren, denn natürlich ist der belarussische Präsident auch ein Diktator. Ja, das ist halt, das darf man auch nicht vergessen.
Die Welt ist überhaupt voller Diktatoren.
Ja.
Egal, wo du jetzt dein Öl kaufst oder dein Gas. Ja,
es ist einfach
so. Du kannst den einen Diktator gegen den anderen austauschen. Ja.
Und die Belarussen haben Lukaschenko nicht vom Thron stoßen können. Und eine Hilfe nach Weißrussland zumindest wäre auch von uns aus kaum möglich gewesen, denn natürlich kontrolliert die Regierung, was reinkommt und was rausgeht. Denn, also der entscheidende Punkt ist, ich bin sehr pessimistisch. Ich glaube, dass wir eigentlich nur noch die Chance haben, uns zu verteidigen mit allen friedlichen und im Notfall mit allen militärischen Mitteln, also wenn wir wirklich angegriffen werden, meine ich, nicht vorwärts verteidigen, sondern wirklich nur...
Vorwärts verteidigen ist angreifen.
Ja, genau, also nur dann, wenn tatsächlich wir auf unserem Territorium angegriffen werden, wohlbemerkt.
Aber es gibt doch Möglichkeiten der Hilfe.
Und am Blick. Und ich glaube, dass... ich wollte das noch gerade zu Ende ausführen. Ich glaube, dass wir... nur noch, solange es eben geht, uns gegen diese neue Weltordnung, die von Russland und China gemeinsam angestrengt wird, behaupten können. Wir werden es nicht auf Dauer können, aber wir sollten es versuchen, solange es geht. Und sollten solange auch versuchen, im Innern unsere Werte aufrechtzuerhalten. Das wird zunehmend schwieriger, weil die fünften Kolonnen dieser Diktatoren und dieser zusammengeschlossenen neuen Weltordnung versuchen werden, hier bei uns durch unsere liberale Demokratie Propaganda zu machen, weil ja freie Meinungsäußerung und so weiter, das wird man zunehmend einschränken müssen. Also aus dieser Falle, glaube ich, kommen wir nicht mehr raus.
Aber das dürfen wir nicht einschränken.
Werden wir müssen, sonst geht es noch viel schneller. Weil also, wenn wir uns dieser Propaganda ergeben, wie das die Russen tun, jetzt zum Beispiel im Punkto Ukraine-Krieg, Dann
das heißt, wir müssen Gegenpropaganda machen. Wir müssen Leute haben.
Solange es noch dafür, Leute gibt, die das interessiert.
Ja, und das müssen wir fördern. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was die Käsmann meint. Uns nicht damit abfinden, dass wir das irgendwann auf Dauer einschränken müssen, sondern wir müssen wirklich aktiv versuchen, diese Werte beizubehalten. Wie jetzt die BBC oder andere versuchen, wieder Wege zu finden, damit in der Ukraine erstens mal vernünftige Informationen über die Frontlage herrscht und damit vielleicht auch in Russland was von dem ankommt, was Putin nicht predigt, egal wie, wie wirksam das jetzt auf den ersten Blick erscheint. Aber wir müssen doch in diese Richtung gehen und nicht sagen, um Diktatoren keinen Vorschub zu leisten, müssen wir hier unsere Meinungsfreiheit einschränken. Also das ist doch absurd, was du da sagst.
Nee, finde ich nicht, weil so habe ich es nicht gesagt.
So habe ich es verstanden, dann kam es
von mir. So habe ich es nicht gesagt. Also es klang vielleicht ein bisschen so, so habe ich es nicht gesagt. Natürlich kann man Gegenpropaganda starten, das gehört mit zur Verteidigung unserer Werte. Unbedingt.
Das macht sie aus.
Aber ich glaube, naja, allein das Wort Propaganda.
Nein,
aber
das egal. Wort reden, das Wort darstellen, wie wir uns unsere Werte vorstellen, das Präsentsein.
Klar. Das haben wir ja im Kalten Krieg, haben wir das ja auch versucht, auch manchmal mit zweifelhaften Methoden, aber es ist natürlich versucht worden.
Was meinst du jetzt?
Naja, es gab auch sozusagen US-amerikanische Propagandasender.
Sagen ich meine jetzt innerhalb unseres Landes. Also du hast gerade
Äpfel und Birnen sehr stark zusammengeworfen. Also ich glaube, dass innerhalb unseres Landes wir Volksverhetzung verbieten, mehr angehen müssen.
Die ist schon verboten.
Ja, mehr
angehen. Wir müssen diese Gesetze durchsetzen.
Ja, das
meine ich. Aber es kann nicht sein, dass wir sie verschärfen müssen.
Aber das ist so etwas, was ich meine. Also, dass man wirklich streng damit umgeht.
Ja, das ist aber eine Sache.
Und das geht.
Aber
das,
du hast gesagt, einschränken. Es war vorhin ein bisschen missverständlich ausgerückt.
Also, es wird auf die Dauer, glaube ich, je mehr diese Propaganda die Oberhand gewinnt. Die haben ja nun auch technologische Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt schon bei 31% sind, die unser System ablehnen, sieht man, wie erfolgreich sie sind.
Also
ich glaube, je mehr das wird und wenn wir unser System noch eine Weile behalten wollen, dann müssen wir dann dürfen wir auf bestimmten Augen nicht so blind sein, dann müssen wir mit aller Härte des Gesetzes dagegen vorgehen.
Das müssen wir, aber vor allem muss der Rest geschlossen sein. Ich finde, Danny Chuk beschreibt das in einem Stück aus seiner letzten CD ganz gut. Das heißt allerdings Arschlochfreie Zone. Und da sagt er, unsere liberalen Ideen haben gar keine Chancen, weil die ganzen Menschen, die sie vertreten, verinselt und in kleinen Grüppchen vor sich hin schimmeln. Weil wir uns nicht zusammentun. Weil wir die Kräfte nicht bündeln, die noch da sind.
Und das liegt daran, dass wir eine Meinungspluralität haben.
Nein, das liegt nicht daran, glaube ich.
Naja, wir sind in viele kleine Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten gespalten. Das ist das Wesen der Demokratie.
Und wir müssen erkennen, dass wir zusammenarbeiten müssen, trotz der Unterschiede, wie es ja auch in der Klimabewegung zunehmend der Fall ist, dass man sich auf die gemeinsamen Nenner besinnen muss und nicht jeder seinen kleinen eigenen Topf befüllt. Das natürlich auch, jeder Verein, jede Gruppe hat ihre eigenen Interessen. Aber wir müssen uns zusammenschließen für die wirklich großen Ziele.
Ja.
Und dafür muss die Information über die unterschiedlichen Gruppen da sein, müssen auch die großen Ziele wieder mehr in den Vordergrund, muss mehr Bildung her. Das ist das Konzept, was meiner Ansicht nach auch ganz wichtig ist, neben dem, wo du schon ganz recht sagst, auf dem einen Auge nicht immer so blind sein. Aber wir müssen auf jeden Fall die anderen zusammenschließen, weil daran sind wir nicht gut. Und das müssen wir werden.
Ja, ich glaube allerdings nicht, dass Bildung im Sinne von mehr Schulstunden oder wie auch immer oder mehr...
Besserer Unterricht.
Dass das der Schlüssel ist.
Weil auf Dauer ist er das bestimmt.
In dem Moment, wo danach, wenn der Unterricht vorbei ist, du in ein düsteres soziales Klima stürzt, ist auch vorbei.
Also das ist meiner Ansicht nach kurz gegriffen, weil je nachdem, wie du einen Unterricht gestaltest, ob es zum Beispiel zunehmend in den Schulen, ob du das jetzt Debattierclubs nennst oder... Mhm. Wie man es in anderen Schulformen vielleicht nennen würde, weiß ich nicht, die Menschen wieder durch das Bildungsangebot daran heranführst, sich miteinander zu unterhalten, dann wird das Klima vielleicht insgesamt, auch zumindest zwischenmenschlich, nicht mehr so düster bleiben.
Ja,
das passiert nicht heute und nicht morgen.
Nein, was ich meine mit dem sozialen Klima ist, guck mal, wir haben einen riesigen wirtschaftlichen Umbruch.
Ich weiß,
das heißt, dass die nächste Generation nicht mehr sicher sein kann, ihre Existenzgrundlagen zu sichern. Das verschafft ein düsteres soziales Klima. Der Vater war schon arbeitslos, der Sohn ist es auch. Da kann die Schulbildung
sogar die Tochter.
Oder die Tochter. Da kann die Schulbildung noch so groß sein, da wird die Professorin zur Taxifahrerin. Und wenn sie überhaupt einen Job bekommt.
Ich weiß, was du meinst.
Ja? Und wir können, so wie das im Moment läuft, wenn wir nicht ganz gewaltig, und zwar auf der ganzen Welt, umsteuern, können wir diese Sicherheit für uns nicht so finden, dass Leute sich so wohl in diesem Land fühlen, dass sie bereit sind, dafür auch wieder mehr politische Meinungsbildung mitzumachen und sich auch wieder zu interessieren. Wir sehen im Moment so deutlich, dass es unbedingt notwendig wäre, dass mehr Leute sich engagieren. Und die Leute, die sich noch engagieren, die versuchen wirklich alles. Sie versuchen alles. Aber es funktioniert nicht. Du kriegst die Leute in der Regel. Es gibt
Ich weiß, was du meinst. Nicht dazu. Aber das ist auch etwas, woran unsere Systeme kranken. Dass wir nichts Kleines anpacken. Dass wir immer denken, wenn das Große nicht funktioniert, dann brauchen wir da unten gar nicht erst anzufangen. Man muss sich entgegenarbeiten, glaube ich, von beiden Richtungen.
Ja, aber es
und wenn man von vornherein sagt, ja, die ganze Bildung und das alles, solche Angebote nützen gar nichts, wenn sich weltweit nichts ändert, auf lange Sicht hast du recht. Und trotzdem kann man dadurch das Klima verbessern, da bin ich von überzeugt.
Also was ich meine, ist, glaube ich, auch vor allem, dass sie in der jetzigen Situation, in der wir jetzt sind, nicht mehr viel nützen, weil wir es so weit haben kommen lassen, dass wir mit unseren freiheitlichen, demokratischen Werten auf verlorenem Posten stehen. Und ich glaube, dass wir, also weil auch selbst in der EU, also was ja immer so der Hort der Demokratie war, wenn jetzt Frankreich tatsächlich nach rechts abdriften sollte, vielleicht tun sie es diesmal noch nicht.
Ich glaube es noch nicht, aber...
Ja, es kann auch durchaus sein. Kann durchaus sein.
Und wie es nächstes Mal ist, bis dahin kann eine Menge passiert sein.
Ja, aber wir wissen ja schon, dass die Entwicklung zumindest, also ich sehe keinen Anlass, dass die Entwicklung in die andere Richtung geht. Im Gegenteil, bevor der Krieg losging, war Macrons Sieg sicherer.
Ja, natürlich.
Ja?
Die Leute sehen sich jetzt gefährdeter, auch hier in Deutschland, natürlich. Das ist eben wieder so eine Sache. Wir müssen in den Medien, natürlich müssen wir klar und deutlich transparent machen, es wird Einschnitte geben und es wird zum Teil große Einschnitte geben. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich die Politik Geld in die Hand nehmen würde und an großen sozialen Problemen etwas ändern würde, dann könnte das auch in die andere Richtung, zumindest ein bisschen mehr in Richtung Solidarität gehen.
Dann würde in Deutschland der erste Schritt heißen müssen, Christian Lindner entlassen.
Ja, ich weiß.
So, also, ihr aber seht schon,
wir ich will es nicht ganz so pessimistisch sehen, weil...
Ich finde es auch gut, dass es Leute gibt, die es nicht so pessimistisch
sehen. Es muss anders gehen.
Im Moment sehe ich es sehr pessimistisch. Ich bin natürlich bereit, jederzeit es auch wieder anders zu sehen und ich engagiere mich weiterhin. Ich muss aber sagen, dass es mir sehr schwer fällt.
Das verstehe ich.
Nicht nur wegen dieser großen Sachen natürlich. Es gibt auch kleine Gründe, sozusagen direkte Gründe. Und wenn es die nicht gäbe, würde es mir durchaus leichter fallen, trotz dieser großen Problematiken. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen. Aber ich spüre und meine Analyse, ich analysiere immer mal wieder das Weltgeschehen, ich schreibe da noch immer mal was dazu, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Aber meine derzeitige gedankliche Analyse ist wirklich sehr finster. Also im Moment sehe ich keine Chance, dass unsere westliche liberale Demokratie mit all ihren Fehlern die nächsten 50 Jahre überlebt.
Gut, so weit habe ich jetzt bei diesen ganzen Fragestellungen nicht gedacht, weil unser Ausgangspunkt war ja schon allein dieser Krieg und Kriege, die im Moment herrschen. Wie gehen wir mit Waffen um oder was für Friedensangebote oder friedensfördernde Maßnahmen wären uns im Augenblick möglich? Ich habe da jetzt gar nicht über die nächsten 50 Jahre gedacht.
Ja.
Das sind natürlich etwas unterschiedliche Themen.
Nee, eigentlich nicht, weil mit diesem Krieg, finde ich, hat sich sehr viel geändert. Wir haben eine Entwicklung beschleunigt, die vielleicht sonst langsamer, also wir, oder die Entwicklung wurde beschleunigt, die vielleicht sonst langsamer vonstatten ging.
Also ich bin da noch gar nicht so sicher. Mal sehen, was dieser Krieg insgesamt alles hervorbringen wird. An Reaktionen, an Bewegungen. Das ist, finde ich, jetzt alles noch gar nicht so ganz absehbar. Aber wie gesagt, das Thema haben wir bestimmt nicht das letzte Mal beackert, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Und wir können euch jetzt nicht mit einem alles wird gut.
Nee, aber ein spannendes kleines Thema habe ich trotzdem noch.
Ja,
oh
ja.
Also alles wird gut kann ich nicht bieten, aber Interessantes aus der Forschung. Mhm. Es ist jetzt gelungen, im arktischen Ozean sozusagen, im arktischen Teil des Atlantiks zu angeln. Mhm. Man wollte immer wissen, was da für Fische sind und das haben so ein paar Forscher gemacht und die auch viele deutsche Forscherinnen. Mhm. Und die haben erst gedacht, da wird wahrscheinlich gar nichts bei rauskommen. Was soll da unten in der Tiefe denn schon leben und zu angeln sein? Mhm. Entdeckt hat man den atlantischen Kabeljau, Leuchtsardinen und Tintenfische, die eigentlich aus dem Atlantik kommen. Also aus dem wärmeren Teil des Atlantiks.
Okay.
Verstecken die sich da unten? Die sind da hingetrieben worden sozusagen, die Eier, die Larven sozusagen, um dort mit den geringen Futterbedingungen klarzukommen. Natürlich stürzen sich auch schon die Fisch, verarbeitende Industrie darauf. Aber Gott sei Dank lohnt sich's für die noch nicht. Ich hoffe, dass man dieses Gebiet jetzt mal in Ruhe lässt und dass sich auch Menschen dafür einsetzen. Es sieht noch nicht so aus, dass die erstmal eine große Popularität entwickeln. Aber dass das möglich ist, dass die in dieser Lichtlosigkeit und ohne eigentlich nennenswerten Algenbewuchs und sowas da leben können, das fand ich ziemlich erstaunlich und ziemlich interessant. Ich interessiere mich ja sehr stark für die Arktis und überhaupt für Eis und Eismeer und sowas. Deswegen, das konnte ich jetzt wenigstens noch erzählen.
Erinnert mich irgendwie an die Aale, genau.
Ja, und die Tintenfische haben die Lampen angegriffen von den Forscherinnen.
Hui!
Nein, also ich fand es zumindest mal interessant. Und diese Forscherinnengruppe hat auch ganz klar sich dafür ausgesprochen, dieses Gebiet in Ruhe zu lassen.
Natürlich, das würden die Forscherinnen eigentlich fast immer tun.
Entwickeln zu lassen, ja. Mögen sie es auch tun.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hat Spaß gemacht, mal wieder so ein kleines Wortgefecht.
Ja.
Ist ja auch kein Gefecht. Gefecht sollte man das ja auch gar nicht nennen.
Wir führen ja keinen Krieg hier.
Nein, genau. Wir tauschen uns aus und das finde ich immer wieder gut. Jetzt kriegen Sie einen kleinen Eindruck, wie es bei uns beim Frühstück
zugeht. Ja.
Wobei, da sind wir manchmal weniger zivilisiert. Das muss auch gesagt werden. Naja, gut.
Genau. Also besten Dank fürs Zuhören. Bis dann. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Genau. Im Gegensatz zu Peter Illmann. Der hat ja gemeint, das ist überflüssig, sondern die Leute sollten sich bedanken.
Hat Thomas Gottschalk gesagt.
Ja, der hat das eigentlich gesagt. Genau, genau. Weil die Leute sollten sich gefälligst eigentlich dafür bedanken, dass er da sitzt. Ich finde, beides ist okay und sollte gemacht werden.
Macht's gut. Bis nächste Woche.
Und tschüss.